dazu gucken wir uns an, was sind seine größten Stärken, weil wir glauben, dass die Stärken am Ende diejenigen sind, die es weiterzuentwickeln gilt. Für mich geht es darum, einfach einen sehr, sehr attraktiven Offensivfußball zu spielen, mit dem Ziel wirklich eine totale Dominanz auf dem Platz herzustellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland versuchen, es dann immer allen recht zu machen, sowohl den Verein, der Champions League spielt, als auch den Regionalligisten, der gerade so ein Nachwuchsleistungszentrum aufrecht erhält. Ich glaube, wir müssen uns da die Frage stellen, ob das so zielführend ist.
Vom niederbayerischen Pfarrkirchen in die Nachwuchs-Bundesliga. Du hast nie selbst auf der großen Bühne gespielt, aber früh verstanden, wie man andere hinführt. Mit 28 Jahren trainierst du die U17 des 1. FC Köln, vorher Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf. Und hast nicht nur Taktik im Gepäck, nein, sondern auch die A-Lizenz, bald die A-Plus-Lizenz und deinen Master in der Sportpsychologie. Wie blickt man auf den Leistungsfußball, wenn man selbst nicht aus den Elite-Schmieden marschiert ist? Wie sieht beim FC die Talentförderung aus? Und was läuft im deutschen Jugendfußball gerade falsch? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink und mein heutiger Gast heißt
Vladi Moschenski.
Hallo Vladi, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf.
Ganz zu Beginn, da kann man sich mal noch kurz vorstellen. Da kannst du gerne mal erzählen, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit dem Fußball zu tun hast?
Ja, hast ja gerade schon gesagt, ich bin 28, freue mich immer auch so sehr, wie mir dann der Fußball Spaß macht, dann in meiner freien Zeit ein bisschen raus aus der Fußballbubble zu kommen, habe da sowohl ein familiäres Umfeld als auch ein Freundeskreis, die ganz weit weg vom Fußball sind, was mir ganz gut tut, da ein bisschen Energie zu tanken, mich anderen Themen zu beschäftigen, bevor man dann wieder im Alltag eintaucht und sich dann viel dem Fußball auch widmet.
Sehr cool. Ich habe gehört, du machst auch gern Wassersport.
Ja, große Leidenschaft für alle Sportarten, die wo ein Brett mit dabei ist. Im Sommer Surfen, Kiten, im Winter dann gerne auch auf dem Snowboard unterwegs, von dem her eine große Leidenschaft für und hilft mir dann auch gut abzuschalten.
Das kommt wohl auch aus der Sportvergangenheit, oder?
Ja, definitiv. Man macht ja dann so viele Sportarten während des gesamten Studiums. Ich habe dann gerade im Bachelor dann nach Beendigung des so der Kurse, die man machen musste, dann viele Sachen auf weißen Schein gemacht, hieß es damals. Also das heißt, du brauchst die nicht für deinen Studiengang, aber kannst die noch machen. Hast dann noch Klettern gemacht, Segeln gemacht, also irgendwie noch alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Von dem her, ja, macht mir das Ganze große Freude.
Sehr cool. Ganz zu Beginn, eine Runde Eck oder Einwurf. Bist du bereit?
Ich bin ready.
TuS 1860 Pfarrkirchen oder SV Wacker Burghausen?
Ah, 60 Pfarrkirchen.
FC Hennef 05 oder FC Hürth?
Beide gleich.
Kölner Karneval oder Bayerisches Volksfest?
Auf jeden Fall Kölner Karneval.
André Schewtschenko oder Miroslav Klose?
Miroslav Klose.
Lieber Kraft- oder Ausdauertraining? Vielleicht auch seine eigene Zeit?
Lieber Krafttraining.
Alte Junioren-Bundesliga oder die neue DFB-Nachwuchsliga?
Die neue Nachwuchsliga.
Talententwicklung oder Ergebnisfußball?
Talententwicklung.
Lockerer Trainer oder klarer Taktgeber?
Immer das, was es gerade braucht.
Ein Zwischending. Matchplan stur durchziehen oder spontan umstellen?
Spontan umstellen.
Und zu guter Letzt, ein gutes Spiel verlieren oder ein schlechtes gewinnen?
Auf jeden Fall ein gutes verlieren.
Und ich frage mich eigentlich, sitze ich heute gegenüber von Vincent Kompany? Also ich glaube, von 36 möglichen Punkten habt ihr 34 geholt mit eurer U17. Wahnsinns Ergebnis, oder?
Also Vincent Kompany bin ich nicht und will ich auch fern Abstand nehmen, da mich da zu vergleichen. Am Ende ist die Runde, die wir bisher gespielt haben, in den Punkten eine tolle Sache und ein schöner Nebeneffekt, aber ich glaube, es ist dann am Ende ein Resultat und Ausdruck der Arbeit, die wir tagtäglich machen, die Jungs und das ganze Trainerteam. Und das ist ein schöner Nebeneffekt, mehr für mich aber auch nicht.
Habt ihr damit vor der Saison irgendwie auch nur gerechnet, dass es so erfolgreich läuft?
Ja, wir wussten natürlich im Vergleich zu den anderen Mannschaften, dass wir einfach einen guten Kader haben. Ich glaube, das ist so der Hauptfaktor. Ne? Ich kann als Trainer jetzt auch nicht zaubern, sondern natürlich versuchen wir ein Umfeld herzustellen, wo die Jungs sich super entfalten können, wo wir sie weiterentwickeln können. Aber am Ende ist es natürlich die individuelle Spielerqualität und die ist bei uns richtig gut und das wussten wir. Dass wir dann so eine Runde hinlegen bisher und kein Spiel verlieren, ist natürlich umso schöner. Planen kann man aber sowas nicht und möchte ich auch nicht. Und am Ende geht es mir auch gar nicht jetzt um diese Serie, diese ungeschlagene Serie, sondern am Ende geht es darum, den Jungs das zu geben, was sie brauchen und wenn das dabei als Nebeneffekt rauskommt, ich glaube für alle umso schöner.
Und die Liga, das ist ja auch keine Laufkundschaft. Ich meine, mit Gladbach, Düsseldorf, Bayer Leverkusen haben die Jungs ja auch richtig geile Derbys. Das macht dann doppelt Bock, oder? In so einer coolen Liga.
Ja, ich glaube, die Challenge gerade so in der Vorrunde, wenn du diese diese unterschiedlichen Leistungsklassen der Teams hast, ne? Du hast die großen Vereine, die du angesprochen hast, auf der anderen Seite hast du aber auch die vermeintlich kleineren Mannschaften wie Kickers Offenbach oder den Wuppertal SV, FSV Frankfurt. Das heißt, so diese Unterschiede dann auch anzunehmen, das spiegelt sich ja dann auch in den Spielverläufen wieder. Ne? Die großen NLZs haben eine andere Spielerqualität, treten anders auf im Spiel als die kleineren und darauf sich abzustimmen und zu überlegen, okay, was braucht's in dem Spiel? Und dann aber auch schon auch gegen die vermeintlich kleineren seriös das Ganze zu bestreiten, war eine Challenge und ist uns bisher ganz gut gelungen.
Ich glaube, es sind noch zwei Spiele. Geht's danach dann direkt los in die richtige Runde oder was kommt dazwischen noch?
Erstmal die Pause, da freuen wir uns auch, im Winter den Jungs ein bisschen frei zu geben, haben jetzt seit Vorbereitungsstart ohne freies Wochenende alle Spiele bestritten, von dem her tut es auch gut, allen dann abzuschalten, den Spielern, aber auch dem Trainerteam wieder ein bisschen Energie zu tanken, bevor wir dann in die Liga A starten, werden eine Vorbereitungsphase haben mit dem einen oder anderen spannenden Gegner und dann freuen wir uns auf die Liga A und dann wirklich auch Woche für Woche Matches auf Augenhöhe, Spiele, die uns challengen und ich glaube, genau das brauchen wir dann, um die Jungs gut zu entwickeln.
Gebt mal den Jungs auch noch ein bisschen was an die Hand, was man vielleicht in der Pause noch macht, an Laufkraft oder wie macht man das?
Ja, definitiv, ne? Da ist der Athletiktrainer natürlich mit verantwortlich, den Jungs dann die Pläne zu geben, dass sie da das Niveau, was wir aufgebaut haben, nicht verlieren. Dazu sind wir natürlich so eng mit den Jungs, dann auch immer in Abstimmung, was so ihre individuellen Ziele angeht, dass sie auch ganz genau wissen, okay, das sind die und die Bereiche, an denen ich arbeiten muss, das nehmen wir uns jetzt vor, auch für den Start ins neue Jahr. Und deswegen ist das ein durchgehender Prozess, an dem wir da einfach weiterarbeiten. Und es gibt gar nicht so den großen Unterschied bei uns zwischen der Vorbereitungsphase und der Saisonphase, sondern am Ende ist das, glaube ich, ist Spielerentwicklung dann immer ein Marathon. Und ob das jetzt in einem Januar stattfindet, wenn keine Meisterschaft ist oder dann mitten in der Saison, macht für uns keinen großen Unterschied. Von dem her ja, freuen wir uns jetzt auf die letzten zwei Spiele, auf die Pause und dann aber auf jeden Fall auf die Liga A.
Wir wollen nochmal einen Schritt zurückgehen. Wacker Burghausen, da hast du aktiv gespielt. Gab es damals irgendwie auch nur die Chance, dass es bei dir für mehr reicht?
Ja, es war immer so ein bisschen der Traum, ne? So wie wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen dann professionell Fußball zu spielen. Ich komme wirklich vom Arsch der Welt, also wir fahren eine Stunde bis zur nächsten Autobahn von meinen Eltern aus. Und von dem her gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Und der SV Wacker Burghausen war so der nächste größere Verein, war damals noch Nachwuchsleistungszentrum und Zweitligist, sodass das so der Step war für diejenigen, die dann ein bisschen professioneller spielen wollten und die einfach für eine gute Nachwuchsabteilung bekannt waren. Und da habe ich dann in der U15 gespielt, hat dann leider danach nicht gereicht. Ich glaube aber auch, das war dann ein Step, der mich dann auch in den jungen Jahren weiterentwickelt hat, mit so einer Aussortierung in dem Fall dann umzugehen, dann über kleinere Amateurvereine ein bisschen den Step weitergegangen, dann schon gemerkt, auch so Richtung Abitur, okay, dass der Weg in den professionellen Fußball dann unrealistisch wird und dann guckt man sich natürlich an, okay, was gibt es sonst für Optionen, habe dann den Fußballbereich oder die Sportbranche trotzdem als interessantes Arbeitsfeld wahrgenommen und dachte, okay, dann stimme ich mich um, dann überlege ich mir einen Plan B und den habe ich dann durchgezogen.
Und du hast währenddessen schon bei Pfarrkirchen als Trainer angefangen?
Ja, tatsächlich war es so, dass in meinem Abi-Jahrgang mein kleiner Bruder noch bei uns im Verein gespielt hat. Ein klassisch, wie man es kennt, Amateurverein, kein Trainer. Und meine Mama meinte zu mir, ja komm, mach du das doch. Kannst du einfach nebenbei machen. Und das habe ich dann gemacht und total viel Spaß dran gehabt. Dann auch direkt in der ersten Saison die erste Trainerlizenz gemacht. Und dann mit dem Sportstudium in Köln eigentlich so alles auf den Trainerberuf dann ausgerichtet.
Du erwähnst ja schon, die Stadt Köln, seit 9 Jahren deine, du hast gesagt, Wahlheimat.
Ja, seit 10 tatsächlich.
Seit 10 jetzt, okay. Ja. Was ist am geilsten an der Stadt? Viele Leute sagen ja, das Gefühl, dieser Zusammenhalt, ist das so?
Ja, ich habe natürlich einen extremen Kontrast, so vom konservativen Bayern in der tiefsten Provinz dann nach Köln zu ziehen. Muss aber sagen, dass ich mich deutlich mehr so mit der Kölner Mentalität dann auch identifiziere. Also diese Offenheit, diese Menschlichkeit, die dann in der ganzen Stadt herrscht, auch das Leben und alles nicht zu wichtig oder zu ernst zu nehmen und über sich selbst lachen zu können, sind, glaube ich, viele schöne Attribute. Und das spiegelt sich in der Stadt wieder, das spiegelt sich bei uns genauso im Verein wieder. Deswegen ist es, glaube ich, bisher ein ganz gutes Match.
Du hast angefangen, Suhl zu studieren, auch Bachelor, auch bekannt als Sport und Leistung. War damals schon der Hintergedanke, ich möchte damit wirklich in die Trainerbranche?
Jein, also ich habe auf jeden Fall mit Umzug nach Köln auch weiter als Trainer gearbeitet. Du hast es gerade schon erwähnt, bei kleineren Amateurvereinen wie FC Hennef und dann auch dem FC Hürth. Und es war schon so die ersten Semester, dass ich mir überlegt habe, okay, was gibt's denn überhaupt? Ne? Es gab ja trotzdem, gibt ja verschiedene Felder. Es gibt den Bereich Scouting, es gibt den Bereich Spielanalyse, wo ich dann auch einen Zertifikatsstudiengang an der SPO in Kombi mit dem DFB gemacht hatte. Also es waren schon ein paar Bereiche, wo ich reingeguckt hatte, aber trotzdem relativ schnell dann auch gesagt, okay, nee, am Ende ist es die Trainertätigkeit, die das ist, was mich reizt. Und dann habe ich eigentlich alles darauf ausgerichtet, was ich danach auch gemacht habe.
Das mit Spielanalyse, das ist spannend. Ich glaube, ich hatte gesehen, du hast für einen Confed Cup was analysiert.
Ja, das war, ist glaube ich nicht mehr in Kombi mit dem DFB, war damals aber so, dass der DFB im Prinzip diese Kooperation mit der Spoho hatte. Das bedeutet, alle zwei Jahre dann eine Gruppe von Studierenden ausgebildet wurden als Spielanalysten und dann immer für ein großes Turnier eingesetzt wurden. Und bei uns war es als Hauptturnier die WM 2018 und dann im Vorfeld das Jahr davor der Confed Cup, sodass wir da dann tätig waren, was eine coole Erfahrung war. Man war bei der Gegner Analyse mit beteiligt, hat da quasi die generischen Mannschaften geguckt, auch wenn es leider nicht so erfolgreich war bei der WM 2018, aber trotzdem eine coole Sache und eine Sache, die mich auf jeden Fall in dem Bereich auch weitergebracht hat.
Es lag sicher nicht an euch. Dann ging es für dich zu Fortuna Düsseldorf. Ja. Wie war da so der Kontakt entstanden?
Ja, das war so der erste Step ins Nachwuchsleistungszentrum. Wir hatten damals mit Lukas Völker als sportlichen Leiter beim FC Hürth jemanden, der dieselbe Position dann bei Fortuna Düsseldorf übernommen hatte und über den ich dann zu Fortuna Düsseldorf auch gekommen bin. Für mich ganz, ganz spannend, dann als junger Mensch so das erste Mal einen richtigen Einblick in ein Nachwuchsleistungszentrum zu erhalten. Habe dann insgesamt 3 Jahre da verbracht, die U12, die U13 trainiert und dann in der U16 als Co-Trainer tätig gewesen. Und ja, einfach spannend, ne? Also wie ist ein großer Verein aufgebaut, strukturiert, was gibt es da nochmal für Unterschiede im Vergleich zu den kleinen Vereinen und definitiv eine Erfahrung, die mich weitergebracht hat. Leider lagen da auch die Corona-Jahre mit dazwischen, das heißt so dieses Thema Lockdown, Online-Training war dann genau in dieser Phase, aber auch das war auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
Ich glaube, du hattest ja in Hürth eine ältere Leistungsklasse trainiert. Mhm. Wie war das dann, wenn du dann auf einmal zur U12 kamst? War das schon ein Unterschied, wenn man auf einmal 5, 6 Jahre jüngere trainiert oder auch analysiert?
Ja, 100%. Ne? Also am Ende hast du statt mit, bei Hürth war es dann am Ende nur 17. Das heißt, statt 16-Jährige arbeitest du jetzt mit 11-Jährigen dann zusammen in der U12 mit Düsseldorf. Und das natürlich Jungs sind in einem ganz anderen Entwicklungsstand, mit noch ganz anderen Themen, auch mit ganz anderen fußballischen Inhalten, mit denen du konfrontiert bist, ist klar. Und für mich war es dann die Challenge, okay, was brauchen die Jungs in der Altersklasse für ihre Entwicklung und wie kann ich das Ganze dann so auch für mich adaptieren, dass ich dann auch ihnen diesen Entwicklungsschritt gebe und das habe ich immer versucht zu gucken, okay, mit welchen Menschen habe ich zu tun und was brauchen die gerade von mir.
Schlussendlich ging es ja hoch bis in die U16 bei Fortuna Düsseldorf und dann zu Alemannia Aachen, auch hier in der Nähe U19. Ich glaube, im ersten Jahr aufgestiegen in die Bundesliga und auch ein zweites sehr, sehr erfolgreiches Jahr gespielt. Wie waren so die Anfänge, wie ging es nach Aachen für dich?
Ja, Aachen war spannend, ne? Weil du hast natürlich ein Verein, der eine unglaubliche Strahlkraft hat in der Region. Also erste Mannschaft, da noch Regionalliga gespielt. Mittlerweile sind sie aufgestiegen in die dritte Liga. Das heißt, was die Tradition angeht und so dieses Selbstverständnis, was der Verein hatte, war da schon eine Wucht da. Und das hat aber nicht so richtig gematcht mit den Strukturen, die im Nachwuchsbereich waren. Ich hatte dann die U19 übernommen, nachdem sie das Jahr davor aus der U19 Bundesliga West abgestiegen sind. Ich glaube, mit 2 Punkten, also ganz schwach auf jeden Fall. Und der Anspruch war da, ja, wir müssen ja direkt wieder hoch. Und das Ganze hat aber nicht gematcht mit den Strukturen, die im Nachwuchsbereich waren. Und deswegen galt es da so ein Stück weit Step by Step zu gucken, okay, wie können wir aus den Möglichkeiten, die wir haben, das Optimum rausschöpfen. Man war so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Also es gab kein großes Trainerteam. Auch ich war da nicht lange in Vollzeit angestellt, sondern habe parallel noch zwei Nebenjobs machen müssen, um mir das Leben zu finanzieren. Und trotzdem war es eine Erfahrung, die mich auch unglaublich weitergebracht hat, weil man einfach machen konnte. Ne? Also du hast nicht so viele Leute gehabt, die dir auf die Finger gucken. Du konntest einfach mal ausprobieren. Du konntest verschiedene Sachen dann auch mit den Jungs umsetzen. Und dass das dann die Entwicklung genommen hat, dass wir dann in die Bundesliga aufgestiegen sind und da auch eine recht gute Runde gespielt haben, war natürlich umso schöner.
Du hast gerade schon erwähnt, U19-Trainer bei einem sehr, sehr bekannten Verein, 2 Nebenjobs, Studium. Wie stressig war die Zeit damals für dich?
Boah, waren schon volle Wochen, ne? Und Zeitmanagement war auf jeden Fall was notwendig war. Also ich hatte eine Werkstudentenstelle an der SPO, da immer vormittags unter der Woche gearbeitet. Ab frühen Nachmittag ging es dann nach Aachen zum Training. Und dann gab es noch den anderen Job, der vor allem am Wochenende stattfand. War bei der Firma, die Tracking-Daten der Bundesliga erhebt, das heißt Laufwerte, Sprintdistanzen und so weiter. Auch das ist ein Bereich, der für mich spannend war. Aber so hat sich dann die Woche gefüllt und deswegen gab es nicht so viele freie Zeitfenster, aber für mich war es dann notwendig, auch so mit meinem Background dann die Erfahrung zu sammeln und die nächsten Steps zu machen. Und heute profitiere ich da unglaublich von, weil es, wie gesagt, ich komme mich einfach ausprobieren, austoben und dann so meinen Weg finden, wie ich eine Mannschaft führen will, wie ich mit einem Trainerteam zusammenarbeiten möchte und am Ende dann auch welchen Fußball spielen lassen möchte.
Die Bundesliga-Saison mit Aachen war sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube sogar eine der erfolgreichsten bis dahin. Am Ende 31 Punkte und es waren noch ein paar Spiele offen. Und ich habe damals auch immer auf YouTube die ganzen U19 Highlights geguckt und man hat so ein bisschen gemerkt, Aachen hat schon überrascht in der Liga, oder?
Ja, wir haben, glaube ich, eine richtig gute Truppe gehabt, haben schon uns damit auseinandergesetzt, wie stellen wir den Kader mit zusammen, haben uns vor allem dann fokussiert, einfach auch Jungs mit Potenzial dazu zu holen, die jetzt nicht unbedingt schon viele Jahre bei den großen Vereinen verbracht hatten. Man hat ja dann, also mit dem Aufstieg in die U19-Bundesliga, kriegst du am Tag 30, 40 Anrufe von Beratern und Spielern, die dann zu dir kommen wollen und viele davon waren dann eben aus den großen Vereinen im Umland, wo die Jungs aber die letzten Jahre gar keinen Fußball gespielt haben, aus unterschiedlichen Gründen, und wir haben uns bewusst dann fokussiert, dann lieber die Jungs aus kleineren Vereinen zu nehmen, die aber voll im Saft waren und wo wir ein Potenzial gesehen haben. Und das war dann die Gruppe, auf die wir uns fokussiert haben. Und dann haben wir versucht, aus der Gruppe das Maximum rauszuholen, dass uns das dann so gelungen ist, dann auch konkurrenzfähig zu sein in der Bundesliga, dann auch den Klassenerhalt zu schaffen und darüber hinaus. Zwischenzeitlich machen wir dann im Laufe der Rückrunde Platz 5. Ich glaube, das ist für alle Mann ja auch eine tolle Sache. Und für mich umso schöner zu sehen, wo jetzt die verschiedenen Jungs jetzt 2-3 Jahre später gelandet sind und welchen Weg sie gehen. Und daran merkt man, wir haben schon gute Jungs gehabt und für alle, glaube ich, wenn wir da zurückgucken, war es eine tolle Zeit, und wenn ich mit dem einen oder anderen dann drüber spreche, haben wir auf jeden Fall ein dickes Grinsen im Gesicht.
Du hast schon das Scouting und die ganzen Neuzugänge angerissen. Wie ist das? Wie stark ist man da involviert als Trainer in der Jugend?
Bei Alemannia Aachen war es so, dass es zu 100% bei mir lag. Also es gab keine Scouting-Abteilung, sondern am Ende war es eine Trainersache. Deswegen musste ich mich auch darum kümmern. Das ist das, was ich meinte mit der eierlegenden Wollmilchsau. Auf der anderen Seite hast du aber den Vorteil, dass du genau nach deinen Vorstellungen auch den Kader zusammenstellen kannst. Jetzt beim FC im Vergleich ist es natürlich was total anderes. Also wir haben eine eigene Abteilung Scouting und Kaderplanung, die von der Lizenzmannschaft dann auch über die Akademie strukturiert ist. Und da ist man natürlich mit beteiligt bei der Kaderplanung. Aber ist dann ein Baustein, der dann seine Sicht einbringt. Und daneben haben wir die Akademieleitung, wir haben Lukas Berg als technischen Direktor, der mit dabei ist. Wir haben zusätzlich dann aber auch die anderen Mannschaftstrainer des Leistungsbereiches, die Scouts und Kaderplaner. Also es ist eine große Gruppe, die da mitwirkt, und natürlich ganz viel Kompetenz. Deswegen ein großer Unterschied zu dem, wie es in Aachen gelaufen ist.
Ist man denn bei der Alemannia theoretisch noch ein bisschen näher am Lizenzfußball dran? Ich meine, es gibt keine zweite Mannschaft. Mhm. Und es war auch dann schon die U19 und man hat ja in der Zeit Regionalliga, hast du gesagt, die Aachener. Und bei Düsseldorf und Köln ist es ja so zwischen Erst- und Zweitliga, die ersten Mannschaften, und es gibt noch die U23. Mhm. Ist man dann Aachen so ein Stück näher dran?
Als U19-Trainer? Mhm. Jein, es hängt immer vom Verein ab und wie sehr man auf den Nachwuchsbereich setzt. Bei Alemannia Aachen hat sich dann schon auch gerade gegen Ende so entwickelt, dass der eine oder andere dann auch bei den Profis mittrainiert hat und eingesetzt wurde. Dadurch wurde der Austausch enger, und trotzdem war man damals ein Regionalligist, wo es vor allem darum ging, dann wieder in die dritte Liga hochzukommen, wo dann der Nachwuchsbereich aus meiner Perspektive dann eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Aber natürlich gab es den Austausch mit den Trainern der Profimannschaft. Es gab den einen oder anderen, der dann auch debütiert hat in der Bundesliga-Saison und der jetzt dann auch spielt. Fatou Nodemi ist ein Beispiel, ist jetzt aktueller Stammspieler in der dritten Liga, war bei mir mit der U19 mit dabei, und für solche Jungs ist es natürlich überragend, wenn man da den Weg macht, gerade aus den Möglichkeiten und den Strukturen, die wir da vorgefunden haben.
Das macht auch sicher Bock, so die Wege der Jungs mitzuverfolgen und zu gucken, wo die Jungs hinschaffen, oder?
Ja klar, am Ende geht's darum, ne? Im Nachwuchsbereich, wie können wir die Jungs so weiterhin zu entwickeln. Man muss sich dann schon auch ein bisschen zurücknehmen dann in der Art und Weise, wie sehr man sie dann, also wie viel Einfluss man darauf hatte. Also klar, einen gewissen Einfluss hat man darauf, aber es sind ja so viele Trainer dann auch aus jüngeren Altersbereichen. Es ist das ganze Umfeld, es ist vor allem der Spieler selber, der daran beteiligt ist. Aber wenn man dann ein bisschen da mithelfen konnte, dass der Junge die nächsten Schritte gehen konnte, ist das eine tolle Geschichte. Und umso schöner, wenn man dann das Verhältnis, was man da hatte, so konservieren konnte, dass man dann die nächsten Jahre noch in guten Kontakt ist. Und da freut man sich für alle Jungs, die dann die nächsten Schritte gehen.
Mhm. Nach etwa 2 Jahren war das Kapitel Aachen dann vorbei. Hat dich das überrascht?
Ja, sicherlich. Aber am Ende des Tages ja, war es eine schöne Sache, dass es beim FC dann weitergehen konnte. Das ist ja schon angesprochen. Ich bin jetzt seit 10 Jahren Kölner und immer gependelt dann aus Köln nach Düsseldorf, aus Köln nach Aachen. Und umso schöner ist es jetzt auch in der Stadt tätig zu sein und beim 1. FC Köln zu arbeiten. Überrascht, ja, aber am Ende war es, glaube ich, ja, ging dann die nächste Tür auf und umso schöner, dass es beim FC war.
Ich wollte gerade sagen, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich die andere und FC ist ja quasi perfekt. Vorher war es ja Düsseldorf, Aachen, um Köln herum. Jetzt bist du mittendrin. Das hat sich ja schon top angefühlt, oder?
Ja, klar. Am Ende hat man den FC immer verfolgt, weil die Stadt und der Verein ja so sehr zusammenwachsen und so sehr auch, was die Werte angeht, dann identisch sind. Und jetzt auch hier tätig zu sein, nochmal auf einem höheren Leistungslevel. Und am Ende sind wir, also selbstbewusst können wir schon sein, auch eine der Top-Akademien Deutschlands, da mit den Jungs, mit den Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, ist eine tolle Sache. Und da meinen Anteil zu geben, es macht richtig Spaß.
Du bist ja echt noch ein sehr junger Trainer mit 28? Mhm. 28. Wie ist das so als junger Trainer? Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile viele Ältere schon, 30, 40-Jährige, dass du da dich auch behauptest. Ist das schwer für dich?
Ich glaube nicht. Am Ende gilt es natürlich immer, wie viel Trainererfahrung hat man schon. Also 28 Jahre. Ist jetzt aber schon meine 11. Saison als Trainer, weil ich sehr früh angefangen habe. Es ist was anderes, als wenn jemand mit bis 35 spielt und dann anfängt, als Trainer zu arbeiten. Deswegen spiegelt das Lebensalter dann auch immer die Erfahrung wider. Ich glaube, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich wirklich von den jüngsten und jüngsten Altersklassen und kleinsten Vereinen dann angefangen habe, verschiedene Altersbereiche durch habe und so meine Erfahrung sammeln konnte. Aber natürlich gibt es dann Trainer, die dann nochmal mehr Erfahrung haben, die auch schon im Herrenbereich gearbeitet haben. Ich glaube, gerade bei uns in der U19, Stefan Rudenbeck ist ein sehr gutes Beispiel, als jemand, der ja, der ganz viel Erfahrung mitbringt, hier auch schon als Profitrainer gearbeitet hat. Und dass ich mich da natürlich mit den Leuten auch sehr austausche, mir da die Erfahrung dann auch anhöre, ist natürlich was, wo ich versuche, davon zu profitieren, was mich dann auch weiterbringt.
Und im Thema Lizenzen, da bist du ja auch schon recht weit. A+-Lizenz, wie sieht's aus?
Ist in den Endzügen. Ich hatte jetzt letzte Woche mein letztes Modul. Jetzt ist Anfang Dezember noch die Abschlussleistung und dann ist es rum. War jetzt ein langes Jahr von Januar bis Dezember. Aber auch da eine tolle Sache, sich da weiterzuentwickeln. Und ist auf jeden Fall was ich jedem empfehlen würde.
Dort hast du ja auch einen Christoph Kramer an der Seite. Mhm. Wenn man dann sich mal in Pausen austauschen kann, wie hilfreich ist das mit anderen Trainern?
Ja, super spannend, ne? Weil Chris und ich haben natürlich mit den konträrsten Weg, den man so haben kann. Ich über den akademischen Weg und kleine Vereine nie professionell gespielt. Chris genau das Gegenteil als Profi, als Weltmeister, der jetzt erst anfängt, sich mit der Tätigkeit auseinanderzusetzen. Und deswegen können wir voneinander natürlich super profitieren. Ich mit den Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, er mit seinen Erfahrungen als Spieler in der Kabine, auf dem Platz, in den größten Spielen. Und deswegen ist das, glaube ich, genau der Austausch, von dem man dann profitiert, dass man eben Menschen und Trainer von unterschiedlichen Kontexten, unterschiedlichen Lebenswegen dann hat und dann versucht man einen engen Austausch zu gehen und jeweils von den Erfahrungen des anderen auch zu profitieren.
Du hast ja gerade nochmal angedeutet, diese Profikarriere hattest du nicht. Mhm. Wie versuchst du das vielleicht wettzumachen, dass du eben diese Züge den Jungs anders beibringst, wie man vielleicht in schwierigen Situationen handelt, in denen die sich bald befinden werden?
Ja, ich kann natürlich nicht vor einer Gruppe treten und sprechen, Jungs, ich weiß ganz genau, wie das geht, weil ich habe das erlebt, sondern ich muss am Ende durch meine Arbeit überzeugen. Und ich glaube trotzdem, dass ich mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch gerade im Nachwuchsbereich jetzt sehr, sehr authentisch und sehr, sehr klar dann auch den Jungs vermitteln kann, was es braucht, um die nächsten Steps zu gehen. Aber ich muss natürlich gute Argumente liefern. Ich muss am Ende des Tages auch mich mit Leuten umgeben, die das einbringen. Ich versuche mich jetzt auch im Verein bei uns auszutauschen mit den Leuten, die genau diese Erfahrungen gemacht haben, um einfach das auch nochmal mit einzubeziehen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist aber der Kern meiner Tätigkeit, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich sowohl das Trainerteam als auch die Spieler voll entfalten können und wo wir sie weiterentwickeln können. Und da nehme ich es nicht so wahr, als ob es eine Hürde ist, dann selber nicht professionell gespielt zu haben. Es ist sicherlich ein Vorteil, die Erfahrungen dann auch mitzugeben, aber für mich ist es am Ende eine Sache, die ich jetzt nicht beeinflussen kann. Und deswegen versuche ich in den anderen Bereichen stark zu sein. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele, an Trainern, an sehr, sehr guten Trainern, die selber nicht Profi waren. Deswegen ist es für mich im Alltag eigentlich gar kein Thema.
Apropos voll entfalten, wie versuchst du und dein Team das umzusetzen, dass jeder von den Jungs maximal gefördert wird?
Ja, am Ende ist es, glaube ich, wichtig, jeden Menschen, der bei uns dann mit im Team ist, und dazu zähle ich sowohl die Spieler als auch ja den Staff. Auch wir haben jetzt mittlerweile einen Staff von 9 Leuten bei einer U17 und für die alle gilt es, ja, ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich erstmal wohlfühlen und sich so einbringen können, wie sie möchten. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ist zu begreifen, dass jeder dieser Persönlichkeiten, also wir haben aktuell 24 Spieler, dann kommen noch ohne mich dann noch 8 Personen im Staff mit dazu. Das heißt, wir haben individuelle Persönlichkeiten mit ganz, ganz unterschiedlichen Lebenswegen, mit ganz unterschiedlichen Wertevorstellungen, Stärken, Schwächen, und das trifft alles aufeinander. Und ich glaube, da erstmal jeden Menschen individuell zu sehen, kennenzulernen, zu begreifen, wie tickt der, was braucht der, was motiviert ihn, was sind seine Ziele, ist für mich so der erste Schritt, um dann diese Gruppe zu formen, um dann überhaupt zu wissen, was brauchen die, um sich entfalten zu können, um dann natürlich dafür zu sorgen, dass wir alle dann in die gleiche Richtung bekommen, und dann nicht nur die Jungs individuell fördern, sondern auch als Mannschaft die nächsten Steps machen. Und ich glaube, das gelingt uns aktuell sehr gut.
Ist das auch so eins der Ziele, dass vielleicht jeder Junge, der irgendwie ein Problem von zu Hause, vielleicht von einer Freundin, von irgendwo anders mit hinschleppt auf den Trainingsplatz, dass ab dann Fußball gilt?
Ja, das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt den einen oder anderen, dem gelingt das. Der kann sehr, sehr gut dann auf dem Fußballplatz abschalten. Ist vielleicht auch so offen mit uns und mit mir darüber zu sprechen. Der andere schafft das nicht, das Ganze voneinander zu trennen, möchte es vielleicht auch gar nicht weiterzugeben. Deswegen muss man sich da auch nicht wichtiger nehmen, als man ist. Sondern ich glaube, wir bieten es an. Wir schaffen eine Kultur in der Mannschaft, wo man auch Schwäche zeigen darf und das Ganze oder verletzlich sein kann, ohne dass das Ganze dann negative Auswirkungen hat. Ob der Spieler dann am Ende selber macht, liegt natürlich an ihm.
Wir wollen mal über das Training an sich sprechen. Wie strukturiert ihr das bei euch?
Ja, erstmal haben wir so zwei große Bereiche, die auf die Entwicklung der Spieler dann auch Einfluss nehmen und die für uns ganz, ganz wichtig ist. Das eine ist alles, was individuell passiert. Das heißt, wie können wir den einzelnen Spieler individuell fördern? Dazu gucken wir uns an, was sind seine größten Stärken, weil wir glauben, dass die Stärken am Ende diejenigen sind, die es weiterzuentwickeln gilt, damit sie dann in einem U19, U21 und hoffentlich auch im Profibereich auch Stärken bleiben. Weil wir glauben im Verein, das sind die Eintrittskarten für die Jungs dann ins Profigeschäft, weil am Ende fragt der Profitrainer, okay, was bringt der mir? Welchen Mehrwert hat dieser Spieler für meine Mannschaft? Und anhand dieser Stärken gucken wir uns natürlich auch an, welche Potenziale gibt es in den Bereichen Athletik, Technik, Taktik, Persönlichkeit, die wir mit dem Spieler bearbeiten können, und versuchen da den Jungen bestmöglich zu fördern. Das heißt, einen Entwicklungsplan zu haben, den wir alle paar Monate dann reflektieren und an den Jungen arbeiten. Es kann sein, dass wir das in individuellen Maßnahmen mit dem Jungen bearbeiten, im Individualtraining, Positionsgruppentraining, in Einzelspieleranalysen. Es kann sein, dass wir das Ganze aber auch im Mannschaftskontext dann übertragen, aber alles dreht sich um den einzelnen Spieler und diese, wir haben den komplizierten Begriff, individual zentrierte Spielerentwicklungskarte. Diese Karten haben wir dann für alle 24 Jungs. Und auf der anderen Seite haben wir alle Maßnahmen, die ganze Mannschaft betreffen. Das heißt, eine klare Spielidee im Verein, in den verschiedenen Spielphasen dann auseinandergegliedert, bezogen auf die Mannschaft, wo wir dann natürlich gucken, wie wollen wir verteidigen, wie wollen wir angreifen, welche Prinzipien haben wir, wie wollen wir in den Umschaltphasen agieren. Und das Ganze schmeißen wir quasi zusammen. Und so versuchen wir, die Jungs zu entwickeln. Und ich glaube, das ist für uns dann der große oder für mich auch der große Unterschied dann zwischen Jugend- und Profibereich. Im Jugendbereich ist für mich alles, was das Mannschaftliche betrifft, am Ende ein Werkzeug, um die Jungs zu entwickeln. Und die Jungs stehen aber im Fokus in ihrer Entwicklung, während es im Profibereich genau andersrum ist. Da ist eher die individuelle Entwicklung der Spieler ein Tool, dann die Mannschaft und die Ergebnisse der Mannschaft zu beeinflussen. Aber trotzdem bilden wir für einen Mannschaftssport aus und beide Aspekte sind wichtig.
Dieser ganze Prozess, der resultiert ja dann in eine Trainingswoche, einen Trainingsplan. Wie schaut das meist bei euch aus?
Erstmal plant man die Woche aus athletischen Gesichtspunkten und zwar schon viele Wochen und Monate voraus. Das heißt, anhand des Spielplans priorisieren wir dann die Woche, weil es einfach unterschiedliche Tage gibt, wo es je nachdem, wann man gespielt hat, weil das Spiel einfach die höchste Belastung in der Woche ist, dann Sinn macht, gering, mittel, hoch belastend zu trainieren oder auch den Jungs einen Tag freizugeben. Und so legen wir dann die Trainingstage anhand des Spielplans fest und dann auch die freien Tage und wie intensiv wir an den Tagen trainieren wollen. Und dann füllen wir das Ganze mit Inhalt, also mit fußballischem Inhalt und nehmen genau diese zwei Bereiche, die ich gerade beschrieben habe, dann dazu, um das Ganze zu planen. Das heißt, wir gucken uns an, okay, welche individuellen Ziele haben wir mit den Jungs, wie gliedern wir sie dann in die Woche ein, wie packen wir es dann in Übungen und Trainingsformen zusammen, was decken wir im Mannschaftskontext ab, was decken wir individual und in Gruppen ab und dazu kommen dann die mannschaftlichen Ziele, die wir haben innerhalb unserer Spielidee und das packen wir zusammen, planen dann so über die nächsten 5 bis 6 Wochen einen sogenannten Mesozyklus, also quasi einen längeren Bereich, wo wir die Inhalte strukturieren. Und dann Anfang der Woche legen wir dann ganz genau fest, okay, die Trainingsform machen wir, da setzen wir jetzt den Fokus drauf. Und deswegen ist jede Woche anders, deswegen ist es auch flexibel. Aber ich glaube, diese Flexibilität benötigt man auch, wenn man dann auch wirklich individuell auf alle Spieler eingehen möchte.
Und diese Flexibilität, die findet sich sicher auch in deinem Alltag. Also ich glaube, wahrscheinlich sieht jeder Tag anders aus. Oder gibt es da Variablen, die jeden Tag wieder zu finden sind?
Ja, natürlich gibt es eine gewisse Struktur an festen Meetings, die man hat, an verschiedenen Abläufen. Aber ich glaube, das ist das Schöne, dass man und generell das Schöne in dem Beruf, dass man diese Autonomie hat, das dann auch wirklich in vielen Bereichen so zu gestalten, wie du es dir vorstellst, in der Art und Weise, wie du die Mannschaft führst, in der Art und Weise, wie du dann genau solche Trainingseinheiten, Trainingswochen zusammenbaust, was du alles als wichtig erachtest. Und deswegen, klar, gibt es ein paar Sachen, die sich immer wiederfinden und wiederkehren. Aber gerade so diese Autonomie ist auf jeden Fall eine der Sachen, warum mir der Beruf so viel Spaß macht.
Merkst du auch in deinem Alltag konkret, dass die Inhalte aus dem Studium, sei es dann das Bachelor mit Sport und Leistung oder Master mit Psychologie, konkret sich zeigen, da habe ich das gelernt, da kann ich das anwenden? Oder ist es eher aus dem praktischen Teil, dass du vielleicht als Trainer Sachen gelernt hast?
Ich würde sagen, Mix aus beidem. Also das Studium war auf jeden Fall eine gute Grundlage, auf die man dann die Jahre darauf aufbauen konnte. Und natürlich hilft mir das Ganze jetzt, wenn ich in der Diskussion mit meinem Athletiktrainer bin oder in einem Gespräch mit unserer Sportpsychologin, dann gewisse Aspekte nachzuvollziehen, in der Zusammenarbeit mit den Spezialisten in ihren Bereichen. Und trotzdem sind sie natürlich in ihren Bereichen viel, viel mehr drin und viel, viel kompetenter als ich. Und darum geht es für mich auch, zu gucken, okay, was bringe ich ein, welche Stärken habe ich als Persönlichkeit, wie ticke ich selber auch und wie umgebe ich mich aber mit Leuten, die in ihren Bereichen einfach top sind, totale Spezialisten sind. Und ich glaube, dann ist es wichtig, die Leute auch machen zu lassen, ihnen da auch zu vertrauen. Und das wie spiegelt sich dann bei uns auch im Staff wieder.
Du hast in deinen Jahren als Trainer sicher eine Spielphilosophie herausentwickelt. Wie sieht die aus?
Es gibt natürlich auf der einen Seite so meine Vorstellungen, wie ich Fußball spielen lassen möchte. Dann bin ich natürlich auch einem Verein mit dem 1. FC Köln, die eine klare Spielidee auch haben. Das Positive ist, dass es sich in relativ vielen Bereichen auch deckt, weswegen das sehr, sehr gut funktioniert. Für mich geht es darum, einfach einen sehr, sehr attraktiven Offensivfußball zu spielen, mit dem Ziel wirklich eine totale Dominanz auf dem Platz herzustellen. Das heißt, erstmal mit dem Ball bezogen, egal wie hoch der Gegner presst, kontrolliert rauszuspielen, selber spielbestimmt zu sein, mehr Ballbesitz zu haben und das Spiel zu kontrollieren. Auf der anderen Seite aber, wenn wir den Ball nicht haben, den Ball schnellstmöglich wieder zu erobern, was sich dann in einem relativ hohen Pressing dann auch spiegelt, um einfach früh den Gegner zu attackieren, auch da wieder aktiv zu sein und das Ganze dann auch in den Umschaltphasen schnell den Ball zurückzuerobern, wenn wir den Ball verlieren, wenn wir den Ball wieder gewinnen, zu gucken, können wir direkt zum Tor spielen und deswegen so dieser Mix aus des Offensivfußballs, aber auch wirklich einer maximalen Kontrolle und Dominanz auf dem Platz ist so der Fußball, den ich gerne spielen lasse.
Hat sich diese Philosophie entwickelt oder war die schon ziemlich schnell bei dir im Kopf?
Die hat sich definitiv entwickelt. Ich glaube, was sich im Kopf dann entwickelt hat, ist das Verständnis, woraus sie sich entwickelt hat. Am Ende, glaube ich, bin ich ja erstmal als Privatperson und Persönlichkeit jemand, der eine gewisse Prägung erfahren hat und dem einfach verschiedene Werte wichtig sind. Und daraus ergibt sich am Ende auch der Fußball, den ich spielen lassen möchte. Also Sachen wie eine gewisse Neugier, ein gewisser Mut, aber auch ein gewisser Optimismus gehören bei mir dazu. Und das dann auf Fußball zu übertragen, nicht zu sehr risikoavers zu sein, sondern zu gucken, okay, was ist das Maximum, was wir ausschöpfen können und welchen mutigen Ansatz können wir wählen. In dem Risiko, dass es vielleicht auch mal schief geht, spiegelt sich dann auch auf dem Fußballplatz wieder und matcht auch ganz gut mit der Spielidee des Vereins.
Ein Thema, was im Fußball immer schon groß war und noch größer wird, Daten, mittlerweile auch moderne Techniken. Inwiefern nutzt ihr die?
Also wir haben zum einen GPS-Daten, das heißt anhand athletischer Gesichtspunkte, also die Jungs haben Tracker bei jedem Training, bei jedem Spiel, wo wir dann eine Auswertung bekommen, wie viel sind sie gelaufen, wie schnell sind sie gelaufen, wie viele Sprintmeter haben sie, wie viele Richtungswechsel, das heißt so die ganze athletische und physische Belastung, anhand derer wir dann nicht nur die Belastung planen und periodisieren können, sondern am Ende auch das Ganze dann Spiegel haben, wie viel läuft jemand, wie schnell ist jemand, also am Ende auch Daten haben, um das Ganze Athletische zu kontrollieren. Und ich glaube, alle weiteren Daten kommen jetzt so peu à peu dazu. Wir haben auf jeden Fall einen Datenlieferant für die Liga. Das heißt, da bekommen wir dann nicht nur diese Tracking-Daten, die GPS-Daten, sondern die sogenannten Event-Daten, also wie viel Ballbesitz hat eine Mannschaft, wie oft waren wir in welchen Räumen, welche Pässe wurden gespielt, wie hoch wurden wir angelaufen, also sowas bekommen wir auch und versuchen das Ganze damit einzubeziehen, dann auch im Verein zu nutzen, gewisse Punkte einfach auch rauszubekommen, sogenannte KPIs, die für uns dann wichtig sind, in dem Abgleich davon, wie wir auch Fußball spielen lassen möchten. Und deswegen sind sie auf jeden Fall schon angekommen, die Daten, aber die Arbeit mit den Daten ist trotzdem noch ein Prozess.
Ja, sehr spannend. Euro 19, die spielt ja dieses Jahr in der UEFA Youth League, haben letztes Jahr hier in Deutschland die Meisterschaft gewonnen. Würdest du dir für die U17 auch was Vergleichbares wünschen oder ist das zu viel Aufwand?
Die Youth League meinst du?
Ja.
Ja, ich glaube schon, dass es cool ist, verschiedene Erfahrungen und verschiedene Vergleiche zu haben, weil man am Ende ja dazu neigt, in Deutschland sich dann nur auch mit den deutschen Vereinen zu vergleichen. Und aktuell findet ja die U17-WM statt, wo Deutschland ja leider jetzt rausgeflogen ist gegen Burkina Faso. Aber ich glaube, das zeigt dann einfach diesen Vergleich und dass einfach auch andere Länder in den Altersbereichen gute Arbeit machen, gute, physisch starke Jungs haben. Und deswegen hilft es immer, dann auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Ob jetzt am Ende das gleiche Format wie in der Youth League für die U17 sinnvoll ist, weiß ich nicht. Am Ende geht es ja darum, auch im Vergleich der Altersklassen sich auch so ein Stück weit zu steigern. Also wenn du seit 5 Jahren Youth League spielst und dann kommst du in der 19 an, dann ist es wahrscheinlich nichts mehr Besonderes für sich. So hast du nochmal einen Reiz, der dazukommt. Aber der Vergleich mit anderen Ländern ist auf jeden Fall sinnvoll. Haben wir auf jeden Fall auch drin bei Jungs, die für die Nationalmannschaft nominiert sind, die dann bei Lehrgängen diesen Vergleich haben. Auch wir versuchen immer wieder Testspiele zu machen gegen internationale Teams. Haben jetzt auch in der Wintervorbereitung mit Feyenoord Rotterdam ein Team aus den Niederlanden, mit Sonder Iske, ein Team aus Dänemark, also versuchen das schon auch mit einzubauen und so einfach diesen Vergleich sicherzustellen.
Aber für deine Jungs sicher auch eine große Motivation, wenn hier nebenan im Franz-Kremer-Stadion 5000 Zuschauer sind, die den FC gegen Racing Union Luxemburg oder bald gegen Nordsjælland zugucken, oder?
Ja, definitiv, ne? Das mitzuerleben, für die U19-Jungs diese Erfahrungen zu machen, auch unter so vielen Zuschauern zu spielen, ist auf jeden Fall was der Entwicklung hilft. Wir waren auch mit der gesamten Mannschaft und der gesamten Akademie beim Spiel und ist natürlich eine tolle Sache für die U19, aber für unsere Jungs auch dann dieses Ziel, was dann ja auch kurzfristig fürs nächste Jahr ist, dann auch zu sehen. Jetzt war unsere U19 ja über den Meisterweg da und nicht über die Qualifikation durch die Profimannschaft. Deswegen ist es natürlich der deutlich schwierigere Weg, aber wir als Verein genießen das gerade total und nutzen es natürlich bestmöglich, um die Jungs weiterzuentwickeln.
So ganz generell, da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, im deutschen Nachwuchsfußball läuft etwas falsch. Du bist näher dran als 99,9% der Leute. Ist der deutsche Jugendfußball auf dem richtigen Weg?
Boah, ich finde Deutschland ein Land, was so von der Kultur und der Struktur schon eine große Challenge ist. Also Deutschland ist ja sehr föderalistisch organisiert. Das sehen wir an den Bundesländern, in der Politik, wie viel Einfluss sie dann haben auf sämtliche Lebensbereiche. Und das Ganze spiegelt sich auch im Fußball wieder. Also wir haben viele Landesverbände, die einen großen Einfluss haben auf die Art und Weise, was dann beim DFB entschieden wird, auf verschiedene Ligensysteme, auf die Trainerausbildung und so weiter. Und deswegen ist es gar nicht so einfach in Deutschland, schnell die Veränderungen zu erzielen, die man im Ausland hat, wo man zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien oder in Holland deutlich zentraler das Ganze bestimmt und wo dann von oben herab Änderungen sehr, sehr schnell umgesetzt werden können. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland schon so diese Kultur haben, es allen recht machen zu wollen. Also wir haben knapp 60 Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, mit natürlich ganz, ganz unterschiedlichen Interessen. Ne? Wir haben die großen Nachwuchsleistungszentren der Vereine, die in Profimannschaften Champions League spielen und dafür ausbilden, während wir dann runtergehen in Regionalliga- und Drittliga-Vereine, die natürlich ganz andere Interessen haben. Und daraus ergibt sich einfach viele Themen, die in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen laufen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland versuchen, es dann immer allen recht zu machen. Sowohl den Verein, der Champions League spielt, als auch den Regionalligisten, der gerade so Nachwuchsleistungszentrum aufrecht erhält. Ich glaube, wir müssen uns da die Frage stellen, ob das so zielführend ist, es allen recht zu machen oder ob wir da den Fokus nicht schon in die Spitze setzen müssen, um dann auch konkurrenzfähig zu sein. Aber auch das ist klar, am Ende bin ich da mehr drin als außenstehende Personen, aber ich merke schon, was das für eine Challenge ist, da Sachen zu verändern. Ich glaube schon, dass so diese Einführung der Nachwuchsligen ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass das ganze Thema jetzt einfach dynamisch bleibt und dass das Ganze jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre so bestehen bleibt, wie die U19-Bundesligen in ihren 3 Staffeln vorher und die U17-Bundesligen, sondern dass das Thema flexibel bleibt, dynamisch bleibt, man immer wieder Lerneffekte damit einbaut, um dann herauszufinden, okay, was passt für uns als Fußball-Deutschland und wie können wir den großen Pool, den wir ja zweifellos haben, bestmöglich entwickeln.
Auch nochmal spannend zu erfahren, gibt es bei dir so einen gewissen Mentor und Vorbild vielleicht als Trainer?
Ja, ich versuche natürlich dann in den Austausch zu gehen und Trainer, die einfach schon eine andere Erfahrung mitbringen, dann auch bestmöglich mich auszutauschen. Hatte zu meiner Aachener-Zeit schon einen ganz guten Austausch zu Norbert Elgert, mit dem wir dann auch, gegen den wir auch gespielt haben in der U19, der natürlich eine extreme Erfahrung mitbringt. Jetzt aktuell sitze ich im Büro mit Stefan Rudenbeck als jemanden, der natürlich zu den Top-Nachwuchstrainern Deutschlands gehört, ganz, ganz viel Erfahrung in der Ausbildung junger Spieler hat und dazu noch als Profitrainer tätig war. Das heißt, auch da versuche ich natürlich die Erfahrung, mich auszutauschen mit den Personen, um von der Erfahrung zu profitieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, als Trainer immer offen zu bleiben und sich mit vielen Personen dann auch auszutauschen, ihre Perspektiven einzubeziehen und zu überlegen, okay, was passt zu mir und wie kann ich mich weiterentwickeln.
Richtung Ende hin, da wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Kannst du dir auch vorstellen, langfristig im Jugendbereich tätig zu sein oder auch mal im Herrenbereich zu trainieren?
Ja, für mich gilt es darum, ich habe ja schon viel darüber gesprochen, dass mir wichtig ist, so das Potenzial der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, so zu entfalten, indem ich das Umfeld so gestalte, dass es möglich ist. Und für mich selber gilt das Ganze natürlich genauso. Also ich möchte auch mein eigenes Potenzial voll entfalten, der beste Trainer zu werden, der ich werden kann. Wie sich es dann am Ende in den Ligen oder in den Altersklassen widerspiegelt, die ich trainiere, wird sich zeigen. Aber erstmal ja, freue ich mich in der Arbeit, die wir aktuell machen. Und alles Weitere wird dann die Zukunft zeigen.
Zum Schluss, da kommt nochmal eine große Frage. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball bisher?
Oh, schwer einen rauszupicken. Waren, glaube ich, viele schöne Momente dabei. Ob es dann in der Aachener Zeit war, wo wir diesen Aufstieg geschafft haben und dann auch konkurrenzfähig sein konnten als kleiner Verein gegen die ganzen Großen. Ob es jetzt beim FC der Weg ist, den wir gehen, ob es aber auch einzelne Momente mit Spielern war, die ich vorher in den Verein erlebt habe. Deswegen fällt es mir schwer, da einen besonderen rauszupicken, sondern am Ende glaube ich, es ist eine schöne Reise, die ich bisher gemacht habe mit den Spielern, mit den Menschen bis hierhin und ich freue mich dann auf die Zukunft.
Schöne Worte zum Schluss. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, unbedingt 5 Sterne da lassen, den Podcast abonnieren. Vielen Dank an dich, Vladi, für diese spannenden Einblicke.
Perfekt.
Dem 1. FC Köln weiterhin viel Erfolg. Es geht weiter dann im März, Februar mit der Liga?
Im Februar,
okay.
Anfang Februar.
Mit der Liga. Und dann wahrscheinlich bis April, Mai?
Genau, da wird dann die Hauptrunde stattfinden in 6er-Gruppen mit Hin- und Rückspiel. Und dann gucken wir, ob wir uns dann von der Hauptrunde für die Playoffs qualifizieren können.
Da drücke ich die Daumen. Also, euch noch eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Danke dir, Leon. Ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.